Es ist 18 Uhr UTC, 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Heute ist der 11. Juni 2019 und wir begrüßen euch zum 14. Wiener Notfunkrundspruch. Hier ist Oscar Echo 1 X-Ray Alpha auf 145,5 MHz. Unser Rundspruch wird von Oscar OE1 OWA auf das Kallenberg-Relais OE1 XU und auf das Relais Wienerberg OE1 XTA Ausgabe 138,950 MHz übernommen. Der Bestätigungsverkehr wird ausschließlich auf dem Relais Kallenberg durchgeführt. Das Team besteht heute aus
Patrick, Oscar Echo 1 Lima Hotel Papa
und Lion, Oscar Echo 1 Lima Oscar November, und wir wünschen euch einen guten Abend. Ihr könnt den Wiener Notfunkrundspruch jeden zweiten Dienstag im Monat, ausgenommen Juli und August, um 20 Uhr Local Time hören. Wir senden aus der Clubstation des LV1 in der Eisvogelgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk mit dem Locator Juliet November 88 Echo Echo oder in geografischen Koordinaten Nord 48 Grad 11,4 und Ost 16 Grad 20,4. Unser Rig besteht aus einem ICOM IC7100 mit 20 Watt und einem Vertikalrundstrahler Diamond X5000. Was könnt ihr heute hören? Einen Beitrag von Patrick, OE1 LHP, mit dem Thema
psychologische Auswirkungen von Katastrophen und Großschadenfällen.
Und notfunkrelevante Informationen und Termine. Doch nun zum Beitrag von Patrick.
Ich grüße euch, hier ist Patrick Oscar Echo 1 Lima Hotel Papa an der Clubstation Oscar Echo 1 X-Ray Alpha des Landesverbandes Wien. Im heutigen Vortrag soll es um den Umgang mit Katastrophen unter spezieller Würdigung der psychologischen Komponente gehen. Dazu möchte ich damit beginnen, einzelne Komponenten zu beleuchten, welche primär und sekundär relevant für die Bevölkerung sind. Im deutschsprachigen Raum haben sich dazu folgende Punkte erarbeiten lassen. Information, Telekommunikation, Versorgung, Mobilität, besondere Güter, Verwaltung und Behörden, Finanzen und Sonstiges. Dazu kommen weiter die bewerteten Infrastrukturen der technischen Versorgung, wie eben IKT, Transport und Logistik, Wasserversorgung und Entsorgung und der sozioökonomischen Versorgung wie Lebensmittel, Gesundheitsversorgung, Finanzen im Rahmen der Privatwirtschaft. Hier greife ich nur rudimentär und nicht vollständig einzelne Punkte besonders heraus. Man könnte der Bevölkerung bezüglich dem Katastrophenschutz ein Defizit an Informationen unterstellen und weitergehend dem Bewusstsein, dem Eigenschutz besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Es wird angenommen, dass das spezielle Thema der lückenlosen Stromversorgung den Stromkonzernen obliegt und diese ausreichende Vorkehrungen treffen würden, wenn nicht sogar haben. Es herrscht auch das Gefühl, dass größere Stromausfälle nur in Ländern mit schlecht gesicherten Netzen auftreten können. Das beruht teils auch darauf, dass im europäischen Mittel Stromausfälle nur relativ kurzzeitig sind und sonst nicht weiter thematisiert werden. Nur große Ausfälle schaffen es in der Regel in die breiten Medien. Selbsterlebte Ausfälle werden schnell vergessen. Überwiegend werden solche Ausfälle, Schäden bleiben überschaubar oder sind für Individuen nicht von großer Bedeutung, mit Extremwetterereignissen oder Terrorismus assoziiert. Naturereignisse sind unvermeidbar. Terrorismus wird als terminierend wahrgenommen und mit einer gewissen Ohnmacht betrachtet. Daraus wird dann folgend angenommen, dass man diesen Situationen nicht alleinig vorsorgend begegnen kann und der Staat das schon irgendwie geregelt bekommt. Man also keiner eigenen Vorbereitung bedarf. Dabei wäre dem als Basis entgegenzuwirken, indem jeder Einzelne als kompetenter Akteur, aktiv handelnder und nicht als pauschales Opfer dargestellt wird. Dazu ist weiter auf das Verletzlichkeitsparadox hingewiesen. Das bedeutet konkret, dass wenn Versorgungsleistungen zunehmend weniger störanfällig organisiert werden, sich jede Störung von Produktion, Vertrieb und Konsum der Versorgungsleistung umso stärker auf das System auswirkt. Ein gesellschaftliches Bewusstsein dieses Risikopotenzials ist aber allenfalls in Ansätzen vorhanden. Nach wie vor gilt, was bereits 1994 eine niederländische Studie herausgearbeitet hat, Bürger, Unternehmen und öffentliche Instanzen begreifen einen Stromausfall nicht als ernsthaftes Risiko, obwohl sich ein solcher Vorfall bereits innerhalb der ersten 24 Stunden zu einer katastrophenähnlichen Situation herauswachsen kann. Dazu gibt es auch eine Studie, eine niederländische von Steedskamp und Van Wyk aus dem Jahr 1994. Obwohl einige größere Stromausfälle im In- und Ausland hiervon zumindest ansatzweise eine Vorstellung vermittelt haben, finden diese in der breiten Öffentlichkeit nur kurzzeitig eine Diskussionsbasis. Danach stellt sich das eingangs erwähnte Verhalten ein. Nur ein viel zu kleiner Anteil nehmen diese Ereignisse zum Anlass, eigenes Verhalten und Absichten kritisch zu hinterfragen und Handlungen im eigenen Interesse zu setzen. Im Rahmen der Überlegungen zum Thema Stromausfall stellen sich weitere Fragen zum Umgang der Bevölkerung mit ihrer Rolle bei der Katastrophenbewältigung selbst. Dabei geht es somit auch um den Informationsstand, der Vorbereitung und initiale Selbsthilfefähigkeit. Das Defizit an Interesse mag weniger an Lernresistenz gebunden sein, sondern an der subjektiven Wahrnehmung, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit als zu gering geschätzt wird. Von statistischer Seite her sei hier nun Folgendes erwähnt. Bezüglich der Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten wurde aus mehr als 29 Ländern etwa 300 Gefährdungen der Strom- und Energieversorgung identifiziert. Darunter ist bemerkenswert, dass sich unter den ersten 10 Plätzen mit absinkender Wahrscheinlichkeit folgende Möglichkeiten finden. Technisches und oder menschliches Versagen mit direkter Auswirkung auf Steuerungs- und Kontrollprozesse. Organisierte Kriminalität mit Fokus auf Infrastruktur. Naturereignisse wie Starkregen, Flutung, Schneelasten und Blitzeis. Pandemie mit Folgen durch den erhöhten Strombedarf durch Versorgungszentren, zu Hause bleiben von Angestellten durch Krankenstände. Stochastische und dezentrale Speisungen sowie Handelsaktivitäten am Strommarkt. Allgemeine Belastungen durch den Klimawandel. Durch gezielte und überraschende Aktivität fallen mehrere Standorte verschiedener Stromanbieter zum Beispiel aus. In den ersten Stunden wird durch das Verhalten der Bevölkerung festgelegt, wie die nächsten Tage bis Wochen verlaufen werden. Warum ist das so? Das Maß der Verletzlichkeiten und die Resilienz der Strukturen geben vor, wie elementare Bedürfnisse wie Essen und Trinken, Bedürfnisse gestillt werden können, wie einfache Hygiene erledigt werden kann, ob medizinische Hilfe verfügbar ist, wie Konsumgüter beschafft werden können, was mit dem eigenen Geld am Konto passiert, wie einfach Informationen erhalten werden können, wie mit dem etablierten menschlichen Umfeld kommuniziert werden kann. Besonders die letztgenannten Punkte sind in den ersten Stunden bei der Mehrheit von überragendem Interesse. Dabei steht die Forderung des Einzelnen, Informationen als passive Empfänger rasch und wiederkehrend zu erhalten, dem aktiven Einholen vor. Das deckt sich mit den Erfahrungen des Stromausfalls aus zum Beispiel Münsterland aus Deutschland. Dort wurde die Nichtverfügbarkeit des Mobilfunks von etwa 73% als Mangel empfunden. Mehrere Studien aus psychosozialen Bereichen und Bewertungen von Telekomkonzernen aus diversen Ländern gehen so weit, dass ein, wenn auch nur voraussichtlicher Verlust der Kommunikation mittels Smartphone angenommen werden kann, die Bereitschaft zu Panik und Verlustängsten führt. Vergleiche mit älteren Personen, welche in den Kriegsjahren aufgewachsen sind oder heute in nicht gut erschlossenen Gebieten arbeiten und leben, haben diese Problematik nicht und nur vage, da der akute Mangel bei ihnen nicht als solcher wahrgenommen wird. Es herrscht eine objektive Gewohnheit. Anders allerdings wird die Situation, wenn sich weitere Infrastrukturausfälle aufsummieren. Ampelausfälle zum Beispiel führen zu Unfällen. Autobahntunnel werden geschlossen wegen Ausfall der Beleuchtung oder Rauchgaslüftung. Tiefgaragen bleiben geschlossen. Staus bilden sich. Tankstellen können nicht im gewohnten Umfang genutzt werden. Öffentliche Verkehrsmittel haben zwar Reserven, bei einem Verkehrskollaps stoßen auch diese an ihre Nutzgrenzen. Dadurch richtet sich dieser Ausfall auch direkt an die Versorgung. Lebensmittel und Treibstofflieferungen am Straßenweg werden massiv behindert. Beides wird durch die Bevölkerung augenscheinlich wahrgenommen. Auch die Grunddienste wie Feuerwehr und öffentliche Sicherheit werden beeinträchtigt. Autobahnen sind hierbei so weit ausgenommen, dass diese auf störungsfreien Verkehrsfluss ausgerichtet sind. Abseits von Großunfällen sind die gefährdeten Punkte, Tunnel und Abfahrten mit unmittelbarer Ampelregelung. Während der Kleinhandel möglichst erwägt, Handkasse zu führen, Tiefkühl- und Kühlprodukte erstmöglich unter die Leute zu bringen, um Schäden zu verhindern, ist es bei Konzernen oder dem Großhandel nicht so ohne weiteres gelebte Praxis. Nach einer anfänglichen Sofortschließung, die womöglich noch vom Großteil der Bevölkerung mit Missmut hinnehmbar scheint, ändert sich das Verhalten mit Bekanntwerden der Stromausfallsdauer durch den Drang, schnell noch etwas zu bevorraten. Die bekannten Hamsterkäufe beginnen. Dabei setzen auch die ersten Streitgespräche ein. Randale beginnen, da einzelne Personen sich durch die gleichen Interessen zusammenschließen, um gemeinsam etwas bewirken zu können. Dieses gegenseitige Bestärken der gleichen Interessen schaukelt sich auf, eine Instabilität entsteht. An einem baldigen Zeitpunkt eskaliert die Situation, strafrechtliches Verhalten greift um sich, Plünderungen, Überwältigungen und Drohungen nehmen zu. Sachschaden unter anderem aus Frust entsteht mit dem Hintergrund, dass Einzelne zu spät die Geschäfte aufsuchen und dort keine passenden Waren mehr vorfinden. Großlager verlieren die Fähigkeit der ausreichenden Kühlung und Warensicherung nach zumeist 1 bis 2 Tagen. Damit finden auch dort Plünderungen statt, sofern diese Waren nicht vorher durch Freigabe in Umlauf gekommen sind. Bestehen dann bei Nutzung wegen der unterbrochenen Kühlkette gesundheitliche Bedenken. Der Lebensmittelhandel ist somit als besonders schwaches Glied zu betrachten. Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist die Selbstverständlichkeit, jederzeit Bedarfsgüter oder Dienstleistungen finanziell zu verwerten. Das Vorenthalten von eigenem Vermögen trägt bei Betroffenen in Krisenzeiten sowie auch im zivilen Normalzustand fast ausnahmslos zur Unsicherheit bei. Die Nachfrage nach Bargeld dürfte in einer Krisensituation schnell zunehmen. Durchschnittlich trägt in Deutschland zum Beispiel ein Durchschnittsbürger 118 Euro an Bargeld mit sich. Diese Studie stammt aus dem Jahr 2009 von der Deutschen Bundesbank. Es ist festzuhalten, dass die Nichtverfügbarkeit im Rahmen von Strom- bis zum Bankenausfall persistieren wird. Finanztransaktionen werden im Vernehmen der Europäischen Zentralbank aus dem Jahr 2016 nach spätestens nach 4 bis 8 Stunden eingefroren und gesichert. Welche Bedeutung hat nun ein Stromausfall für das Individuum selbst? Strom bedeutet für die Gesellschaft vieles. Lebensqualität, Zuverlässigkeit, ermöglicht Erwerb und Handel, macht heute viele alltägliche Handlungen erst wieder möglich. Kochen, Waschen, Kommunikation, Freizeitgestaltung, sogar Trinkwasser ist in fast allen Bereichen davon abhängig. Wenn dieser nicht immer wahrnehmbare Träger der modernen Gesellschaft wegbricht, wird erst klar, wie abhängig man im Grunde davon geworden ist. Es wird erkennbar, wie verletzlich man geworden ist, wenn sich nicht sogar ein übergeordneter Kontrollverlust einstellt. Leider muss dazu festgehalten werden, dass es immer wieder um den technischen Aspekt einer Katastrophe geht. Was kann man tun, um die Auswirkungen zu mildern? Was um die Folgen weitgehend hinauszuzögern, bis Hilfe anläuft? Kaum findet man zum psychologischen Aspekt verwertbare Quellen. Diese beschäftigen sich dabei meist mit den Kurzzeitfolgen. Die Nachsorge und auch langwierige Aufarbeitung ist dann der Psychotraumatologie überlassen. Dafür gibt es aber bis auf Großschadenslagen ebenfalls geringe praktische Erfahrungen. Allgemein halten sich viele für gut vorbereitet, denken auch, sich weitgehend selbst versorgen zu können oder haben Bekannte, mit denen man sich dann einfach zusammentut. Das Eingeständnis, dass dem nicht immer so ist, fällt natürlicherweise schwer. Wer gibt gerne zu, Fehler zu machen? Schwächen. Der Durchschnittsbürger kommt mit einer Fehlerkultur nur schwer zurecht. Selbst wenn man bedenkt, dass nach direkten persönlichen Hinterfragen, was genau machen Sie denn, wenn es soweit ist, oder was passiert, wenn die 3 Liter Milch weg sind und es noch Wochen dauert, bis Lebensmittel wieder erhältlich sind, die Einzelpersonen erst beginnen, ihre Aussagen zu hinterfragen. Ändert sich global gesehen die Herangehensweise jedoch fast nicht. Es hat sich nun mal festgesetzt, dass die Versorgungssicherheit einfach als gewährleistet angenommen wird. Wenn also spontan dieser Lebensstrom versiegt, was bleibt uns dann? Eine Befragung der Stiftung Risikodialog aus dem Jahr 2017 hat also Folgendes ergeben. Zitat: Für viele Personen stellen Strom und die damit betriebenen Technologien eine Verbindung zur Außenwelt dar. Wenn sie gekappt wird, fühlt man sich abgeschnitten und isoliert. Man ist weder informiert, was passiert, noch was getan wird. Noch könnte man Bedarf selbst Hilfe holen. Dieses Nicht-Kommunizieren-Können führt zu Ungewissheit, die stark verunsichert. Weiter. Werden Verhaltensmuster in Frage gestellt, es wird die Ordnungsfähigkeit bezweifelt. Tatsächlich bleibt die Ordnung jedoch erhalten. Es liegt im Einzelnen, den ethischen und moralischen Prinzipien treu zu bleiben. Was fehlt, ist einfach die Präsenz und die Gewissheit, jederzeit Hilfe erhalten zu können, in einem Zeitrahmen, den man einfach gewohnt war. Bei kurzfristigen Ereignissen bekommt man davon kaum etwas mit. Kaum benötigt man mehr Hilfe als gewohnt. Was dazu führt, dass man davon ausgeht, dass längerfristige Ereignisse genauso unkompliziert bearbeitet und abgewickelt werden. Eine trügerische Erfahrung also. Bei längerfristigen Lagebildern treten nach Dombrowski 2 Gruppen zu Trage. Zuerst durchläuft die Zivilgesellschaft eine Art Rückwicklung, ausgelöst unter anderem durch Emotionen, Stress, kognitive Blockaden. Es bilden sich Individuen, welche vorher ein ausgeprägtes Gruppenverhalten zeigten. Gruppen aus Individuen, welche den gemeinsam ist man doch stärker Gefühl, sich zusammenschließen, anstatt weiter singulär zu agieren. Einige davon werden wiederum aggressiver, gewaltbereiter, rücksichtsloser, stellen Handlungen in Frage, versuchen ihre Ohnmacht zu kompensieren. Das nicht gestillte Bedürfnis an Informationen, das subjektive Fehlen von gesellschaftlichem Halt und das Entstehen von Gerüchten, welche zu Wahrheiten aufgeputzt werden, begünstigen die Verhaltensänderungen. Es werden Grenzen in Frage gestellt, welche bis vor kurzem noch als selbstverständlich erachtet wurden. Eine veränderte Wahrnehmung tritt zutage und manifestiert sich durch die selbsterfüllenden Gerüchte, wie auch die selbsterfüllende Prophezeiung es gut beschreibt. Bandenbildung, Exzesse, Raubzüge, Sexualisierung, Alkoholismus sind einige der Handlungen, welche immer wieder nach Naturkatastrophen erkannt werden. Fehlende normierende Faktoren wie Schulen fehlen dabei ebenfalls wie erweiterte bildende Maßnahmen. Andere hingegen sind sich dessen bewusst, werden aus der Not heraus selbstbewusster, kooperieren, distanzieren sich von den negativen Emotionen, objektivieren die Notlage des Einzelnen als Notlage der Gesamtheit. Dazu gesellt sich ein Gefühl der Gemeinschaft, Erfolgreich erreichte Ziele werden als Fortschritt gesehen und zeigen, dass es in der Gruppe machbar ist. Allgemein ist, dass an diesem Zeitpunkt viele ehemals strukturierte und etablierte Verfahren durch zeitraubende und ressourcenbindende Verhalten und Abläufe ersetzt wurden. Sei es Nahrungsbeschaffung, Wasser, Medizin oder Transport. Selbst Handel mit anderen Gruppen ist durch Misstrauen und allgegenwärtiges Konfliktpotenzial erschwert. Nach Lasogga und Gasch lassen sich die vielfältigen Bewältigungsstrategien und Verhaltensweisen nach biologischer, sozialkundlicher und psychologischen Faktoren typisieren. Nach Wilenius aus dem Jahr 2001 sowie Firbo und Herrlein aus 2009 spricht man von vier Typen. Es wird nach der Ich-Stärke und der Ich-Schwäche unterschieden. Ich-Stärke bedeutet eine relativ geringe Abhängigkeit von Umweltbedingungen. Die Ich-Schwäche, Halt- und Strukturschwäche, große Umweltabhängigkeit. Es gibt dabei vier Gruppen, wie gesagt. Die erste wäre die Ich-Stärke mit angepasstem Verhalten. Sie ist von selbstgesetztem Ziel geprägt, die eingetretene Unordnung durch eine neu gestaltete, aber an tradierten Regeln orientierte Ordnung zu ersetzen. Dabei ist ihnen der Schutz von Familienangehörigen oder Schutzempfohlenen wie Partner, Freunde, nahe Bekannter ein besonderes Anliegen und motiviert sie. Das Festhalten an Kultur bezeichnet den Typus, der auch in der Katastrophe Haltung bewahrt, Verantwortung übernimmt, sich nicht gehen lässt, seine Zielvorstellungen konsequent verfolgt. Hierunter fallen etwa Menschen, die durch Ich-Stärke und lebensbejahende Haltung auch ausweglos scheinenden Situationen überlebt haben. Bewahrung der Ordnung und aktive Bewältigung der Katastrophe ist die Richtschnur für das Verhalten von Personen, die versuchen, Ruhe und Übersicht zu bewahren, sowie aktiv zu handeln. Ihnen ist ein großes Maß an Kontrollüberzeugung zu eigen. Dieses könnte sich darin manifestieren, dass sie verantwortlich und überlegt Führungsaufgaben übernehmen. Auch eine etwas problematische Ausprägung als selbsternannter Ordnungshüter wäre möglich. Als rustikales Survival wird eine ich-starke Sonderform bezeichnet. Hierunter fallen Individualisten, die eine Zeit lang ohne zivilisatorisches Umfeld zurechtkommen könnten. Wie Personen mit Pfadfinder- oder Camping-Erfahrung. Prepper fallen auch darunter. Einzelkämpfer-Ausbildung, Survival-Training allgemein sowie vielfältige technische Ausrüstung und ihre geübte Handhabung. Die nächste Gruppe ist die Ich-Stärke mit abweichendem Verhalten. Bewältigungsstrategien aus dem kriminell devianten Formenkreis sind ebenfalls zielgerichtet, jedoch durch abweichendes Verhalten geprägt, das den Gefährdungszustand der öffentlichen Ordnung für aggressive Handlungen und kriminelle Aktivitäten ausnutzt. Die Subversion bei dieser Bewältigungsform ist die Abweichung von der gesellschaftlich anerkannten Norm am stärksten. Hierzu zählen Formen der Sabotage, organisierter und schwerer Landesfriedensbruch, Terrorismus, planvolles Vorgehen mit dem Ziel, die vorhandene Gesellschaftsordnung noch zu untergraben, macht diese Form besonders gefährlich. Intelligente Formen der Kriminalität nutzen die Situation des Stromausfalls aus, um zum Beispiel in Form gezielter Einbrüche in Banken oder Geschäfte. Gelegenheitskriminalität nutzt ebenfalls diese Umstände, jedoch weniger planvoll, wie Taschendiebstahl, Ausrauben von Kiosken und dergleichen. Dazu kommt jetzt noch die Ich-Schwäche. Ich-Schwäche mit angepasstem Verhalten. Hilflosigkeit kann ausgelöst werden durch den Eindruck, man habe keinen Einfluss auf die Geschehnisse. Hilflosigkeit, die Führung durch andere braucht, kann eine Bewältigungsform sein. Überforderung und Passivität. Viele Menschen sind von den Folgen einer umfassenden Stromausfall überfordert. Sie wissen sich nicht zu helfen, neigen zu panikartigen Reaktionen oder ziehen sich passiv zurück, nennt sich dann Freezing. Bei ausgeprägtem Lebensbewusstsein haben sie zugleich einen starken Führungsbedarf. Auch orientieren sie sich stark an anderen und verhalten sich so wie diese, das passive Following. Apathie und Depression ist auch ein Aspekt. Stress und Überforderung können in mehr oder weniger starke Formen der Traumatisierung münden. Die Traumatisierten haben gleichsam zu tief in den Abgrund geschaut. Sie sind ohne Antrieb und zeigen zur Selbstaufgabe. Die letzte Gruppe ist die Ich-Schwäche mit abweichendem Verhalten. Umgangsformen, die durch destruktiv-aggressive Verhaltensweisen gekennzeichnet sind und ins Psychotische hineinspielen, gehen meist mit Ich-Schwäche einher. Auch sie sind eine Form der Bewältigung einer Situation, in der es nur noch wenig Halt gibt. Plünderungen, Vandalismus. Gruppen wie Hooligans zum Beispiel oder sogenannte Autonome lassen sich vom Chaos treiben und treiben das Chaos weiter. Spontane Zusammenrottungen, Plünderungen und Unruhen sind auch hier Ausdruck und Folge einer ungeordneten und unsicheren Situation. Die sexuell aggressive Bemächtigung, die Formen sexuell aggressives Verhaltensweisen, die von allen dann auftreten, wenn das Korsett der Kultivierung nicht mehr hält, sind aus Extremsituationen wie Krieg und Katastrophen als Kulturausfälle bekannt. Auch psychotische Auflösungszustände dürften bei länger dauerndem Ausfall der Stromversorgung auftreten. Sie spiegeln in gesteigerter Form einen allgemeinen Zustand der Unsicherheit großer Teile der Bevölkerung. zuletzt. Relativ kontrolliertes, was eine rationale Entscheidung zur Flucht einschließt, uneigennütziges, helfendes und aktives Handeln sind nach Valenius aus dem Jahr 2001 und Nye aus dem Jahr 2010 weitaus typischer und häufiger als panisches und asoziales Handeln. Immer wieder zeigt sich, wie ausgeprägt die Bereitschaft zu helfen selbst unter kritischen Randbedingungen gewesen ist. Als Beispiele wäre da Oklahoma City, World Trade Center New York, Stromausfall in Kanada, Tsunami-Katastrophen, Erdbeben, Höhleneinstürze und Bergungen, auch für Stromausfälle, dokumentiert durch von Nye aus dem Jahr 2010 für New York, fallen darunter. Was als menschliche Hilflosigkeit wahrgenommen werden kann, sollte keinesfalls allerdings als solches stehen gelassen werden. Immer wieder gab es natürliche wie menschliche Katastrophen, welche bewältigt wurden, auch mit Verlusten. Aber das zeigt, dass es handhabbar ist. Hurricanes, Fluten, Epidemien zum Beispiel. Abschließend. Einer Krisenkommunikation zwischen Bevölkerung und den nötigen Stellen wird durch die Ausfälle weitgehend die Basis entzogen. Da die minimalistischen verbleibenden oder wieder aufgegebenen Kommunikations- oder wieder aufgebauten Kommunikationsmöglichkeiten von den Behörden zur unmittelbaren Schadensbehebung und Katastrophenbewältigung beansprucht werden, sind Information und Kommunikation mit der Bevölkerung überwiegend auf örtliche, notstromgestützte Systeme wie Sirenen, Meldungen über Radio, Verteilung von Flugblättern, persönliche Ansprache sowie durch möglichen Einsatz von Fahrzeugen mit Außenlautsprechern für Durchsagen beschränkt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Radiosender über eine gewisse Notstromkapazität verfügen. Eine weitere zu forcierende Möglichkeit können eigens situativ entsprechend eingerichtete Anlaufstellen sein. Bürgermeisterämter, Feuerwehrhäuser oder Gemeindehallen können sich, wie Erfahrungen zeigen, zu Knotenpunkten der Informationsverteilung sich entwickeln. Hier ist ein Radio vorhanden, können Aussagen gemacht werden und stehen Ansprechpartner für eine Vielzahl von Personen, die sich hier einfinden, bereit. Es ist aber offensichtlich, dass eine solche fragmentierte Einwegkommunikation den länger andauernden Bedürfnissen der Informationsgewinnung und dem Gedankenaustausch eines Individuums nicht gerecht werden kann. Fällt die strombasierte Kommunikation so weitgehend aus wie beschrieben, wird es äußerst schwierig, ohne wie selbstverständlich funktionierende Kommunikationskanäle lokal, regional oder gar national Glaubwürdigkeit zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen. Also wichtige Grundbedingungen der Krisenkommunikation gerecht zu werden. Allerdings dürfte auch manche technische Lösungen zur Warnung und Unterrichtung zwar elegant und anspruchsvoll, bei einem Stromausfall allerdings suboptimal sein. Solche Warnkonzepte basieren häufig auf den Möglichkeiten des Mobilfunks, beispielsweise um Massen-SMS, Cell-Broadcasting-Verfahren zu versenden. Das Problem dabei ist jedoch das Außer-Acht-Lassen der oft eingeschränkten aktiven Verfügbarkeit seitens der Hersteller von Mobiltelefonen, da diese oftmals diese Funktion als nicht notwendig erachten und daher nicht aktiv realisiert wurde. Auch die Fragen aus dem Jahr 2017, ob die Funktion für beispielhaft 19 aktuelle Modelle im Preissegment von 100 bis 500 Euro nutzbar implementiert ist, konnten 4 namhafte Hersteller von Android-Geräten nicht sicher beantworten, teils wurde sogar verneint. Somit läuft dieses Unterfangen zwangsweise in einer nicht flächendeckenden Kommunikation dem Betrieb der Mobilfunkzellen vorausgesetzt. Bei dieser Frage ging es im Kern darum, ob bekannte Smartphones dieses Cell-Broadcasting-Verfahren überhaupt noch unterstützen. Es bleibt, wie die Deutsche Schutzkommission immer wieder festhält dabei, dass gerade bei innovativen Lösungen immer auch die besonderen Gegebenheiten des Stromausfalls, wie einen nahezu umfassenden Ausfall der Kommunikationsinfrastrukturen und die begrenzte Nutzbarkeit von Batterien zu berücksichtigen. Überlegungen sollten nicht dazu führen, dass die Verantwortlichen gut instruiert sind, die von der Katastrophe betroffene Bevölkerung aber weitgehend ahnungslos ist.
Das war ein Beitrag von Patrick, OE1LHP. Am Mikro ist Lion, OE1LON. Noch einmal die Information, der anschließende Bestätigungsverkehr findet ausschließlich am Kallenberg-Relais statt. Und jetzt zu den notfunkrelevanten Informationen und Terminen. Der nächste Aktivitätsabend der ALLS OE3 findet am Mittwoch, den 19. Juni zwischen 18 und 19 Uhr Local Time statt. Wie immer wird die 2 Meter Notfunkfrequenz 145.500 für die gesamte Dauer abgehört. Von 18 bis 18.20 Uhr hört die OE3XNA auch auf der Kurzwelle 3,643 kHz. Von 18 bis 20 Uhr, von 18.20 Uhr bis 18.40 Uhr auf dem Relais Buschberg, Ausgabe 438,800 MHz und von 18.40 Uhr bis 19 Uhr auf dem Relais Satzberg, Ausgabe 439 MHz. Der stationsverantwortliche Peter, OE3-OPA, sein Stellvertreter Chris, OE3-CFC und die ganze Crew der Amateurfunk-Landesleitstelle OE3 freuen sich über jede Verbindung. Den österreichweiten Notfunk-Rundspruch gibt es erst wieder nach der Sommerpause am Mittwoch, den 4. September 2019. Leitstation ist die OE4 Echo November Uniform aus der AMRS-Station im Purbacher Neusiedlersee. Der Rundspruch beginnt wie immer um 17.45 Uhr UTC auf 3.643 kHz im Lower Sideband. Der allgemeine Funkverkehr zum Freihalten der QRG beginnt um 17.15 Uhr UTC. Parallel zum Rundspruch gibt es eine Datenaktivität auf Paktor und Winmore. Nähere Infos bitte der TV-Seite des ÖVSV entnehmen. Am 23. Juni und nach der Sommerpause am 8. September gibt es den Wien-Rundspruch und am 16. Juni und am 1. September könnt ihr den Österreich-Rundspruch hören. Wie immer um 9 Uhr Local Time. Den genauen Sendeplan entnehmt ihr bitte in der Rundspruchseite des ÖVSV. Vom 21. bis 23. Juni 2019 findet das Wiener Donauinselfest statt. Und wie immer könnt ihr uns am LV1-Stand und auf der Sicherheitsinsel finden. Aber nur am Samstag, den 22. Juni und am Sonntag, den 23. Juni. Leider überschneidet sich dieser Termin mit der Ham Radio in Friedrichshafen, aber mal sehen, welches Event stärker zieht. Am Donnerstag, den 27. Juni, gibt es außerdem den Newcomer-Abend im LV1. Dazu begrüßen wir alle neu lizenzierten Funkamateurinnen und Funkamateure und stellen alle Facetten unseres Hobbys, natürlich auch den Notfunk, vor. Der Newcomer-Abend beginnt um 19 Uhr. Jetzt geht's ins Ausland. Der DARC-Notfunk-Rundspruch findet jeden ersten Freitag im Monat um 17 Uhr UTC auf 3643 kHz QRM statt. Vorlog ab 16.30 Uhr UTC. In Südtirol gibt es jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 17.45 Uhr UTC, ebenfalls auf 3643 kHz, eine Notfunkrunde. Für alle, die sich für den Notfunk in Wien interessieren und auch mitarbeiten wollen, unser Notfunkteam trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr im LV1. Das nächste Mal ist der 18. Juni. Unser nächsten Wiener Notfunk-Rundspruch gibt es wieder nach der Sommerpause, und zwar am Dienstag, den 10. September 2019 um 20 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit, beziehungsweise 18 Uhr UTC. Ihr könnt den Rundspruch wieder direkt auf 145.500 oder auf dem Relais Kallenberg hören. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu den Beiträgen? Dann schreibt uns bitte eine Mail an office@oe1-oevsv.at. Das war der 14. Wiener Notfunk-Rundspruch. Wir schalten die QRG 145.500 ab. Einen schönen Abend wünschen euch noch.
Patrick aus Gregor 1, Lima aus El Papa.
Und Lion aus Gregor 1, Lima aus November. Es folgt der Bestätigungsverkehr auf dem Relais Kallenberg, Ausgabe 438,950.